zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu viel, der Mental Health Podcast, powered by Valeara, mit mir, Lars Tönz Feuerborn. Und heute habe ich einen ganz tollen Gast. Ich sitze bei Claudia Thews. Hallo Claudia.
Hallo Lars.
Schön, bei dir zu sein. Wir sitzen hier in deiner Küche, in eurer Küche.
Ja, schön, dass du Gast bist bei uns zu Hause. Freut mich sehr.
Ich bin sehr geflasht von dem Haus. Es ist sehr schön. Ihr habt euch einfach super schön eingerichtet. Ihr habt es euch ganz toll hier gemacht.
Dankeschön.
Und ja, wir wollen heute, und deswegen geht jetzt eine Triggerwarnung raus, wir werden heute über das Thema Suizid sprechen. Und genau, wir werden heute über den Verlust deines damaligen Mannes sprechen. Mhm. Ja, letztendlich, was das doch mit einem macht. Also wir sind jetzt beides Personen, die liebe Menschen aus dem Umfeld verloren haben. Bei dir war es dein Mann, bei mir war es meine Mutter. Kannst du dich noch so an die Zeit erinnern, bevor es passiert ist?
Ja, da kann ich mich eigentlich noch ganz gut erinnern, weil das tatsächlich schon eine belastende Zeit war. Also ich habe gemerkt, ganz bewusst auch gemerkt, dass in ihm was vorgeht, aber er mich da nicht dran teilhaben lässt.
Hatte er, sag ich mal, die Diagnose Depression oder ist so aus dem Nichts heraus passiert?
Ja, also schwierig. Also man sieht es ja in dem Moment anders wie rückblickend, aber er war völlig gesund. Man muss dazu sagen, er war ein Mensch, der schon sehr sensibel war, ja. Aber das ist ja grundsätzlich eher was Positives. Also er war sehr empfänglich für alle möglichen Gefühlslagen. Er war wahnsinnig tierlieb. Er war unheimlich kommunikativ, sehr menschenbezogen. Also das sind ja alles Eigenschaften, wo man jetzt nicht dran denkt, dass einem das auch ins Negative ausgelegt werden könnte.
Wir sprechen hier halt jetzt heute auch mal von einem Suizid, der nicht nach jahrelanger Depression passiert ist, der nicht nach anderen Krankheiten, sage ich mal, passiert ist. Du sagst selber, du hast gemerkt, da ist was, da brodelt was. Irgendwie?
Ja, also man muss vielleicht so ein bisschen immer die Geschichte drumherum auch ein bisschen erkennen. Da muss ich ein bisschen ausholen. Wir waren beide gemeinsam Geschäftsführer in der elterlichen Firma. Also wir haben auch tagsüber zusammengearbeitet, über Jahre hinweg. Und wie das in einem Familienunternehmen ist, da kann man, glaube ich, auch generell die Arbeit nicht ausgrenzen. Und auch seine Familie wiederum, Unternehmerfamilie über verschiedene Generationen, war halt sehr erfolgsorientiert, was auch prinzipiell überhaupt nichts Negatives ist. Aber man wird als Kind, glaube ich, schon in diese Familie geboren, in eine Unternehmerfamilie mit dem Wissen, dass man Druck abhaben muss.
Ja. Okay.
Das trifft
also
auf mich zu.
Also Leistungsdruck, der dann halt reinkommt.
Ja.
Und würdest du sagen, dass dieser
mentaler auch? Also
total.
Dieser mentale Druck.
Nein, dieses, wenn man von zu Hause getrieben ist und vor allen Dingen, wenn Eltern vor allen Dingen auch einen Druck voraussetzen oder man halt so aufwächst mit diesen Leistungserwartungen, dann macht es natürlich mit der Psyche ganz viel.
Genau. Und das ist ja jetzt, das klingt zwar so schon, dass man sagt, okay, das sind vielleicht die Eltern schuld, ist aber gar nicht so, weil das ist ja ein Zustand über mehrere Jahre. Das ist einfach diese Familie oder dieses Umfeld, was einen einfach prägt. Und da ist auch gar nichts Schlimmes dabei, weil keiner das irgendwie bewusst getan hat, sondern es war einfach Alltag. Sowohl bei uns in der Familie als auch bei meinem damaligen Mann in der Familie. Also beides Unternehmerfamilien und irgendwo beide. Ja, wir beide Kinder, sag ich mal, die eine gewisse Verantwortung und schon einen gewissen Druck schon von Kindesbeinen auf in die Wiege gelegt bekommen haben. Natürlich auch, was mit dem man klarkommt. Weil ich komme ja auch damit klar. Also bei mir ist es ja nichts grundsätzlich anderes. Aber die Geschichte war eben die, dass wir beide eben in der Firma waren und man kann einfach nicht genau analysieren, an was es immer liegt. Ich glaube, es sind viele, viele Faktoren, die zusammenkommen. Aber dass man es versteht, wir hatten gerade eine Phase in der Firma, die einfach anstrengend war. Aber eigentlich für mich damals positiv anstrengend. Wir haben uns einen Vertreterstamm aufgebaut, wir haben eine neue Kollektion erschaffen, wir sind gerade in die Kaufhöfe gekommen mit einem Concession-Geschäft, so ein Shop-in-Shop-System. Mhm. Wir waren in 25 Kaufhöfen ganz Deutschland vertreten mit unserem Schmuck. Und ja, es war anstrengend, aber ich habe es anstrengend schön empfunden. Aber es war täglich einfach Druck da.
Klar, der Druck. Wenn du jetzt mal, um mal einmal kurz auch nochmal auf dich zurückzukommen, jetzt auch mit diesen Erkenntnissen. Du bist selber Mutter, dafür stehst du auch vor allen Dingen auch auf Social Media, kenne dich die Leute, für deine Familie. Du bist mit Christian Tews verheiratet, den kennt auch noch der ein oder andere als der Bachelor. Wie siehst du das heutzutage deinen Kindern gegenüber? Bist du auch eine Leistungsmami oder bist du die, die sagt, nee, lieber mir ein bisschen mehr Druck rausnehmen?
Lustigerweise würde ich sagen, ich bin genauso, wie ich früher war, weil aus der Ehe mit meinem damaligen Mann Carlo habe ich ja auch zwei Kinder. Also ich bin ja insgesamt vierfach Mama. Ja. Und ich analysiere das tatsächlich oft, weil ich ja jetzt doch schon ein paar Jahre älter bin. Da passiert auch ganz viel mit einem, wenn man in einer gewissen Phase seines Lebens dann steht, dass man halt schon merkt, okay, man hat plötzlich eine andere Sichtweise auf die Dinge. Aber, und dazu komme ich jetzt, nee, ich würde sagen, ich war damals keine Druckmama und bin es auch heute immer noch nicht. Nee.
Das ist schon mal ganz schön. Aber das ist ja auch oft so, wenn man jetzt selber so aufgewachsen ist, möchte man es eigentlich nicht so weitergeben.
Ja, aber irgendwo, weißt du, wir leben ja auch in einem großen Haus, wir haben ein riesen Grundstück. Auch unser Alltag ist von Druck geprägt.
Absolut.
Wir haben mittlerweile einen anderen Job wie früher, aber auch der ist definitiv mit Druck behaftet. Also deswegen, ich möchte es auch ganz bewusst betonen, weil das Leben ist echt kein Ponyhof.
Und das können, glaube ich, viele unterschreiben.
Ja, genau. Und egal, ich glaube, eine alleinerziehende Mama, die eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat, hat genauso viel Druck wie ich. Weißt
absolut.
Du?
Also das
weißt
ist halt,
du, wie ich meine?
Druck dieses verteilt sich nur anders.
So ist es.
Aber genau auf diesen Druck kommen wir jetzt mal zu sprechen. Und das war der Druck, der deinen Mann letztendlich, der dir deinen Mann auch genommen hat.
Ob es der dann war, der Druck, oder ob es noch, also ich glaube nein, nämlich. Ich glaube, es waren viele Faktoren zusammen. Aber ja, der Druck und das Kopfkino, was dieser Druck gemacht hat, war mit Sicherheit schon ein Grund, aber nicht der alleinige.
Und du wusstest, um da einfach auch mal tiefer reinzugehen, du wusstest bis zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, hast du dir, sage ich mal, nicht in solch einer Hinsicht Gedanken gemacht? Also du hast gesagt, eben da hat was gebrodelt, aber auf die Idee wärst du niemals gekommen, dass das dann passiert, oder?
Nee, da wäre ich definitiv nicht drauf gekommen, aber
deine Kinder waren, glaube ich, damals 11 und 13, hast du gesagt, ne,
genau,
zu dem Zeitpunkt?
Genau. Die Phase war schwierig, weil ich gemerkt habe, dass mit ihm was passiert. Ich habe gemerkt, also das war bestimmt schon ein halbes Jahr vorher, dass ich gemerkt habe, dass er mich nicht mehr an seinen Gedanken teilhaben lässt, dass er, glaube ich, viel mit sich rumträgt. Mhm. Klar hatte er auch. Sein Vater hatte 3 Jahre zuvor auch Suizid begangen, aber aus ganz anderen Gründen zum Beispiel, wenn man überhaupt Gründe erkennen kann. Also ich finde es immer schwierig, wenn jemand einen Suizid begangen hat, zu sagen, da und daran hat es gelegen, weil tatsächlich weiß ich bis heute nicht, woran es lag. Weil es ja immer eine Auffassungs... Ja.
Genau, wenn du auch vor allen Dingen nicht so einen Vorlauf hast. Also ich zum Beispiel, ich kann sagen, okay, bei meiner Mama weiß ich es. Die hat so unter Depressionen gelitten, dass sie es nicht mehr, sie konnte nicht mehr. Und es war diese Krankheit. Da habe ich so eine, das ist in meinem Falle dann wahrscheinlich, und das sage ich jetzt also als Laie, ich bin kein Fachmann, ne? Aber so wie ich mir das erschließen würde, da kann ich sagen, okay, da war eine Krankheit im Spiel.
Da hast du wenigstens noch was, an dem du dich aufhängen kannst.
Genau, da kann ich mich dran aufhängen und weiß, okay, das, und das stelle ich mir dann so schwer vor, wenn das gar nicht gegeben ist und dann die Person einfach weg ist.
Ist es auch. Also mir ist es heute, bis heute, unerklärlich, warum. Weil ich einfach das Leben als solches zu wertvoll empfinde. Dass ich es kann nichts auf dieser Welt so schlimm sein, als dass man sein eigenes kostbares Leben wegwirft.
Ja, und das ist, also ich sehe es genauso. Also ich habe die Meinung. Ich kann aber trotzdem auch verstehen, wenn jemand eben krank ist zum Beispiel. Ich weiß, dass, ich kann es zumindest nachvollziehen, dass Leute an diese Gedanken kommen. Ich selber zum Beispiel sage selber auch, dieses Leben ist so ein Geschenk und ja, das Leben kann einem so oft frontal in die Schnauze hauen. Ja, also es ist nun mal so. Wir alle müssen teilweise wirklich viel mitmachen. Die einen mehr, die anderen weniger.
Jeder auf seine Weise.
Genau. Ja. Und was ich immer früher, mein Problem zum Beispiel in meiner Jugend war immer, wenn Leute von ihren Problemen geredet haben und ich dann meine Familie angeguckt habe, habe ich immer gedacht, ja, das sind doch keine Probleme. Aber doch, ja, jeder hat seine Probleme und definiert seine Probleme so, wie er sie für sich definiert. Also kann kein anderer sagen, okay, das sind jetzt Probleme genau. Oder keine. Das ist der Punkt. Wenn du dich zurückerinnerst an, ich sag mal, diesen Tag, wie hast du es damals erfahren?
Er ging morgens mit den Hunden spazieren, wie immer. Aber ich hatte 2 Tage davor schon die gleiche Situation. Da ist er auch mit den Hunden spazieren gegangen. Und ich saß um 9 im Büro oder 9:30 und denke, wo ist der denn? Wo bleibt er denn? Mhm. Und das war 2 Tage zuvor und da haben wir ihn dann den ganzen Morgen gesucht schon. Und er kam dann um die Mittagszeit rein, spaziert zum Essen, als wenn nichts gewesen wäre. Und da, das war ein Morgen, der ist mir auch sehr in Erinnerung, da habe ich auf seine Brust gehämmert und habe geheult und war fix und fertig und habe gesagt, wenn du mir noch jemals so einen Schrecken einjagst, ich habe gedacht, dir ist was passiert. Mhm. Und dann guckt er mich noch ganz entgeistert an und sagt, was soll mir denn passiert sein? Und letztlich war 2 Tage später dann die gleiche Situation an dem Tag, wo es passiert ist. Ja, er war mit den Hunden spazieren und kam halt einfach nicht zurück.
Und du hast im Endeffekt dasselbe nochmal durchlebt, was du 2 Tage vorher durchlebt genau. hast. Und hast du, es ist ja immer so, hast du ihn letztendlich nicht finden müssen, oder?
Doch.
Hast du?
Ich habe dann, weil ich das halt 2 Tage zuvor auch schon durchgelebt habe, sein Handy getriggert, wo ist.
Ja.
Und dann sah ich das Auto im Feld stehen, oben bei uns, wo die Windkraftanlagen sind. Und habe dann meinen Papa geschnappt und wir sind im Suchen gefahren. Und ja, er saß dann am Fuße dieser Windkraftanlagen mit einer Pistole und hatte sich in den Kopf geschossen.
Okay. Das ist natürlich auch.
Ja, das ist so, dass, also ich kann mich auch noch an diesen Moment erinnern, weil ich komplett unter Schock stand und Papa Gott sei Dank dabei war. Der hat dann klar den Notruf gewählt. Mhm. Und ich weiß nur noch, dass ich mich an die offene Fahrertür ins Auto gesetzt habe, aufs Trittbrett, und ich gemerkt habe, wie ich aus meinem Körper rausgehe und neben mir, also weißt du,
du
wie,
noch daneben stehst,
ich
ja.
stehe dann, ich stand daneben und habe mich in dieser Situation gesehen, und dass der erste Gedanke war, wie soll ich das meinen Kindern erklären und wie soll ich jetzt weiterleben?
Weil man eben auch erstmal ist es der Schockmoment, der reinkommt, und ja, die Fassungslosigkeit einfach,
ja,
die da mit reinspielt,
das war unfassbar.
Das ist, vor allen Dingen, wenn du stehst da mit 2 Kindern, ich kann es nur aus, also nicht so, das ist so mit das Dramatischste, was ich eigentlich bisher so an Leuten, die ich kenne, mit denen ich gesprochen habe, an Suizid gehört habe. Das Schlimmste, was ich miterlebt habe, ist, dass jemand 20 Meter in die Tiefe gesprungen ist vom Hochhaus und das überlebt hat, aber es war ein Versuch, wo auch ein Kind involviert war und wo man natürlich auch sofort an die Kinder denkt, wo man denkt, was ist passiert? Genauso wie ich damals auch bei Mama gedacht habe, ey, was lässt du mich jetzt hier sitzen? Weil meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt schon geschieden letztendlich habe ich bei meiner Mutter gelebt und wusste, okay, jetzt muss ich zu meinem Vater. Das ist natürlich, da gehen einem so viele Sachen durch den Kopf, aber gerade du als Mutter, ihr habt ein Unternehmen, ihr habt 2 Kinder. Wie lange hat dieser Schockzustand angedauert?
2 Tage, 3 Tage. Wo ich mich wirklich permanent gesehen habe, wie in einem Film als Zuschauer. Mhm. Ja, und dann kommst du langsam in deinen eigenen Körper wieder rein. Mhm. Und dann realisierst du. Und ich weiß nicht, welcher Moment schlimmer ist, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ja, klar. Also du, das Realisieren. Ich zum Beispiel habe das Ding, dass ich den Tod einer Person erst realisiere, wenn ich auf einer Beerdigung bin.
Genau. Da war auch der Zeitpunkt bei mir, wo, also ich kann jetzt nicht sagen, wo es besser ging, weil es war letztlich 10 Tage danach, aber wo man es dann wirklich verstanden hat, also wo man es manifestiert hat, ja, jetzt so ist es.
Du bist ja davor auch nur im Aktivismus-Modus, also im Aktionsmodus, weil du musst ja,
nur.
Das ist ja das Schlimme auch noch, du bist in so einer schweren Trauer, du bist unter Schock und musst dann auch noch alles organisieren.
Du funktionierst, ja, vom Organisatorischen her, für deine Kinder, für dich selber. Dein Körper ist in einem Art Überlebensmodus, ja.
Ich
weiß auch, dass, was mir auch ganz präsent ist, dass ich 10 Tage lang nichts gegessen habe. Ich konnte nichts essen. Und irgendwie, wenn du heute dran denkst, ne, 10 Tage mal nichts zu essen, das hältst du ja nicht aus. Mein Körper hat es nicht gebraucht. Ich bin so runtergefahren. Und das wird mir auch erst heute bewusst, welche Kraft oder was dein Körper.
In solchen Momenten zeigt dein Körper dir, was der Körper eigentlich kann, aber was wir auch einem Körper abverlangen können. Es ist ja nicht so, dass wir, ne, der Körper schreit ja jetzt nicht, jetzt isst du mal 10 Tage nichts, sondern wir verlangen ja das im Endeffekt durch diesen Schockzustand zum Beispiel auch dem Körper ab. Bei dir kommt noch hinzu, jetzt der Schwiegervater hat sich auch das Leben genommen.
Genau, das
war
vor
ihm?
Ja, da war mein Mann damals dabei und das war schon auch sehr ausschlaggebend und prägend für seine Tat dann, ja.
Er war dabei?
War auch dabei, ja.
Ja, okay.
Konnte ihn auch nicht abhalten und hatte vielleicht auch sich selber da ein bisschen die Schuld zugeschrieben, weil er ihm, also beide Männer waren Jäger, beide Männer hatten Waffenscheine, wir hatten Waffen hier im Haus. Also es heißt jetzt nicht so, dass es jetzt verwunderlich ist, dass das Thema Waffe im Spiel ist. Und beim Schwiegervater war es halt eben so, dass mein Mann ihm die Waffe noch gegeben hat, weil er gesagt hat, er möchte sie reinigen lassen. Und er sich da wahrscheinlich einfach die Vorwürfe auch gemacht hat. Mensch, hätte ich ihm die jetzt nicht gegeben, wäre es nicht passiert.
Aber das sind vor allen Dingen gerade diese Vorwürfe, sollte man sich nie machen. Ein Mensch, der gehen will,
findet einen Weg.
Findet seinen Weg. Und egal, in welchen Zusammenhängen man denkt, also zum Beispiel, bevor Mama gestorben ist, war ich 2 Tage krank zu Hause. Ich habe mir über Wochen gedacht, warum warst du nicht einen Tag länger krank? Ja, dann hätte sie es 2 Tage später gemacht.
Genau.
Also es wäre völlig egal gewesen. Und das ist das Allerwichtigste. Menschen, die diese Entscheidung treffen, können wir so nicht aufhalten. Und diese Vorwürfe darf man sich dann auch nicht machen.
Und ich glaube auch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, dass die das geplant haben für sich.
In gewisser Weise. Ich glaube zum Beispiel bei meiner Mutter, glaube ich, war kein großer Plan da, sondern das ist relativ schnell dann passiert.
Aber meinst du nicht, sie hätte es, wie du doch sagst, wenn sie es an dem Tag nicht gemacht hätte, 2, 3, 4 Tage später?
Bestimmt wäre dieser Tag gekommen, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt über Wochen diesen Plan hatte. Ich glaube eher, also zumindest das, so stelle ich mir das zumindest in dem depressiven Teil vor. Wenn die jetzt in einer schweren Depression ist, da setzt das, glaube ich, einfach schwer dann auf einmal ein, dass diese Gedanken kommen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du jetzt kein Krankheitsverlauf ist. Da werde ich auch später nochmal in dieser Folge dann mit Christian drüber sprechen, wie er das einordnet, wie das ist mit Plänen und sowas. Ich werde nachher nochmal mit Christian, unserem Therapeuten hier, sprechen. Da werden wir auch nochmal über unser Gespräch hier sprechen, um das so ein bisschen einzuordnen, was eigentlich so mit uns auch passiert, mit dir passiert ist und sowas. Aber wie wirkt sich das eigentlich bei dir aus, wenn im Endeffekt Schwiegervater und Ehemann beide Suizid begehen? Was hat es damals mit dir gemacht?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also klar, beim Schwiegervater war es genauso schockierend. Da war aber auch irgendwo ein Krankheitsverlauf dann davor da. Er war irgendwie nicht mehr Herr seiner selbst. Man hat gemerkt, er hatte verschiedene Operationen und nach jeder OP wurde er irgendwie ein bisschen verwirrter, so möchte ich das einfach mal sagen. Also da kann ich auch nicht sagen, dass es sich abgezeichnet hat, im Gegenteil. Klar, er war nicht mehr er selbst, ja, definitiv, aber das ist immer noch für mich kein Grund zu sagen, ey, der ist jetzt suizidgefährdet, im Gegenteil. Also Wie du
vor allen Dingen, wenn man auch mit dem Thema an sich ja sonst keine Berührungspunkte hat.
So ist es. Und dass Carlo das dann damals getan hat, war genauso. Es war einfach unglaublich. Ich kann es auch bis heute, wirklich bis heute, nicht verstehen, warum. Nicht wirklich verstehen.
Das sind auch Fragen, die werden wir nie beantwortet bekommen. Ich werde es auch bei meiner Mutter nie wissen. Wir werden es... Du wirst es bei deinem Schwiegervater auch nicht, also wobei, wenn du sagst, ne, er wurde immer verwirrter, da kannst du es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser irgendwie dir erschließen. Aber ich werde es auch bei einem Freund von mir niemals verstehen, was da passiert ist. Also das sind halt Sachen, wir werden nie diese Antworten bekommen, die wir uns da nochmal wünschen. Und damit muss man sich, glaube ich, auch abfinden. Was da aber nochmal auch, ich sag mal, interessant ist, ist, wie hat das Umfeld reagiert? Ich sag mal, Freunde, Familie, Kollegen, weil das ist ja oftmals auch nochmal sowas, wir haben heute immer noch ein großes Stigma auf dem Thema. Wie war das damals für dich?
Ich glaube, für einen Außenstehenden, der Carlo gekannt hat, er war halt der ewige Strahlemann, er war immer der gute Freund von jedem, mit dem konnte man richtig Spaß haben. Aber sie haben ja nicht hinter die Kulissen geblickt. Also sie wussten weder, welcher Druck auf ihm lastete in Form von dem Finanziellen mit seiner Familie. Also er hatte, dadurch, dass sein Papa gestorben war, ist er in die Erbengemeinschaft mit seiner Mama und seiner Schwester reingerutscht. Da waren viele Projekte im Hintergrund, viele Immobilien, viel Druck. Ich will es einfach nur mal als Druck betiteln, den er hatte. Und ist ja logisch, da hat er niemanden teilhaben lassen. Und deswegen sage ich auch ganz bewusst, ich wusste das, ja. Ich wusste von all seinen Baustellen. Ich wusste von allem, was er tun musste. Aber ich wusste nicht, was er getan hat. Mhm. Und natürlich, als es denn dann passiert war, habe ich gebohrt und nachgeforscht und geguckt. Und letztlich auch ganz bewusst das Erbe nicht angenommen.
Ja.
Weil da einfach so viel im Hintergrund gelaufen ist, wo ich jetzt sagen kann, der arme Kerl war mit so viel Druck allein gelassen und
hat es nicht teilen können.
Er hat es nicht geteilen wollen.
Ja, genau.
Weil er wahrscheinlich nicht zugeben wollte, dass er diesem Druck und diesen finanziellen Aufgaben, die auf ihm lasteten, letztlich, dass er dem gerecht werden konnte.
Schambehaftet einfach.
Ja.
Das ist also halt die Scham. Das ist, und da sind wir wieder bei diesem gesellschaftlichen Druck und auch diesem Druck aus der Erziehung, sage ich mal. Niemals Schwäche zeigen.
Genau.
Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man heute, wir haben zum Glück einen Wandel in unserer Gesellschaft. Mittlerweile darf man schwach sein, aber man ist nicht schwach, sondern Schwäche zeigen ist auch ein ganz krasses Zeichen von Stärke.
Genau, so sehe ich das auch.
Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man das gerade den jungen Generationen auch mitgibt, dass die eben nicht so verbissen sind. Aber so Freunde, Kollegen.
Genau, da sind wir stehen geblieben. Deswegen konnten die es nicht nachvollziehen. Mhm. Und ich habe mich dann teilweise auch missverstanden und unverstanden gefühlt. Bei mir war es ganz krass, dass der ganze Freundeskreis, den wir hatten, sich von mir losgelöst hat. Ich weiß nicht, warum. Ob sie mir die Schuld gaben, ob sie alle gedacht haben, der arme Carlo. Ich verstehe es nicht, weil eigentlich, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich mich als Opfer gefühlt. Natürlich war er weg, aber ich war noch da.
Ja, und vor allen Dingen, du warst alleine mit zwei Kindern im Unternehmen.
Ein Riesenhaus, wir hatten frisch gebaut. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei Hunde, zwei Pferde, zwei Kinder, ein Haus, eine Riesenfirma. Ich war da und ich musste mit der Situation jetzt klarkommen. Und rückblickend war das von Carlo auch der einfachste Weg, den er hätte gehen können.
Mhm.
Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin stinkesauer heute noch, wenn ich drüber nachdenke.
Und das ist auch legitim, man darf auch sauer sein. Ich zum Beispiel darf auch sauer sein, dass Mama gegangen ist, als sie 12 war. Also weil ich einfach sage, das ist auch mein gutes Recht.
Ja, finde ich auch.
Und wir dürfen auch sauer sein. Und trotzdem habe ich man hat natürlich auch ein Verständnis aufgrund der Geschichte und man kann vielleicht auch hier und da gewisse Sachen nachvollziehen. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es in deinem Fall einfach nochmal schwieriger fällt. Ich habe halt, wie wir eben schon gesagt haben, ich habe diesen Nothangel, dass ich immer sagen kann, Krankheit, 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 aber letztendlich darf das auch nicht immer die Ausrede sein. Ne? Letztendlich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, als Angehöriger darf man diese Wut haben und dann darf man sauer sein. Und ich glaube, man geht alle Gefühle durch. Das ist natürlich traurig. Dann wird man wütend, dann wird man verzweifelt, man wird ratlos und man bleibt halt einfach dementsprechend zurück. Und ich glaube ganz ehrlich, was diesen Bekanntenkreis angeht, da ist es halt auch viel. Welches Jahr war das?
Bei uns?
Ja.
2013.
Guck mal, bei mir war es 2003. Da war es auch schon, da war es ja schon bald verpönt, ob die überhaupt auf den Friedhof durfte. Also das, ne, das ja, muss man sich mal
das
reinziehen.
Das muss man sich mal überlegen.
Also ne, das, da hat man noch über solche Sachen nachgedacht. Und selbst 2013, das Stigma war so groß. Und für Leute, die damit keine Berührung haben, die sich überhaupt auch mit dem Thema Mental Health nicht viel auseinandersetzen, warum müssen wir für so viel Sichtbarkeit sorgen? Wir müssen dafür sorgen, weil so viele Menschen unaufgeklärt sind. Das ist pure Angst vor dem Thema und Unwissenheit. Deswegen haben die sich abgewendet. Also das ist... So würde ich es einschätzen. Also zum einen bestimmt, es gibt mit Sicherheit auch die, die denken, oh Gott, was ist mit der Frau los gewesen? Weil das ist einfach so, das wäre so typisches, ich nenne sowas ganz gerne landgebildet, weil Leute, die sich einfach so nicht so weltoffen und auch nicht gerade mit solchen Themen befassen, die machen ihre eigenen Schlüsse daraus letztendlich. Ja, sag mal.
Ja, ich sehe es genauso. Es ist die Angst vor dem Thema, die Unwissenheit, darum und es auch nicht verstehen zu können. Und es ist immer der einfachste Weg, dann jemandem die Schuld in Anführungsstriche zuzuschieben. Wie du schon sagst, du hast den Anker, okay, die Mama war depressiv. Den habe ich ja nicht. Nach außen hin, weißt du, glücklich, Strahlemann. Wie würdest du es als Außenstehender, der nicht so in der Berührung dieser Person ist, sondern nur objektiv gesehen, das dann greifen wollen können.
Das kannst du nicht greifen.
Du sagst dann entweder, die Frau muss voll der Drache gewesen sein oder irgendjemanden, du suchst irgendeine Erklärung.
Oder du willst halt einfach nicht,
dass du es verstehst.
Genau. Und das ist halt das, warum es so wichtig ist, dass wir halt eben genau über dieses Thema sprechen und dass wir für genau diese Sichtbarkeit sorgen, damit Leute sich nicht unbedingt von Menschen abwenden, die solche Schicksalsschläge haben, damit Menschen wissen, die selber vielleicht betroffen sind von diesem Thema, dass da eben der Punkt ist, dass es eine Krankheit ist. Dass es zum Beispiel, ja, jetzt in meinem Fall, aber bei dir, es ist trotzdem, also ein Suizid ist immer irgendwie...
Trotzdem eine Krankheit irgendwo. Ein Suizid ist was,
genau,
was nicht... Ich erkläre es so, dein Körper und dein Geist ist nicht gefestigt genug, um...
dieser Belastung standzuhalten.
So ist es.
Und das ist der Punkt. Und glücklicherweise gibt es heute wesentlich mehr Angebote. Und auch wenn ihr da draußen jetzt sitzt und ihr auch mit solchen Gedanken kämpft, ich habe euch auch in den Shownotes nochmal Hilfsangebote reingebracht. Und zur Not gibt es immer die Telefonseelsorge unter der 0800 111 0111. Und natürlich auch in akuten Fällen sollte man immer die 112 wählen. Aber grundsätzlich findet ihr auch alles nochmal in den Shownotes. Claudia, wir werden dieses Thema weiter besprechen. Ich werde jetzt aber erstmal mit Christian das Ganze einordnen und mit ihm nochmal da durchsprechen, damit er das Ganze nochmal von der fachmännischen Seite einordnet.
Ja, gern.
Und wir beiden sprechen in der nächsten Folge dann über die Zeit danach und ja, was das Leben dir dann so gebracht hat.
Mhm, machen wir, sehr gerne.
Vielen Dank auf jeden Fall für dieses sehr offene, ehrliche und sehr vertrauensvolle Gespräch.
Ich danke dir, dass ich Gast sein durfte.
Ja, soweit zu meinem Gespräch zusammen mit Claudia. Und ich habe jetzt aber, um das Ganze nochmal wirklich auch fachmännisch einzuordnen, den lieben Christian wieder bei mir. Hallo Christian.
Hallo Lars.
Ja, du hast das Gespräch gehört. Und ich muss sagen, ich habe schon vieles ja natürlich auch schon miterlebt, gerade in dem Bereich. Und das war für mich jetzt natürlich auch nochmal eine Nummer härter. Ich glaube, weil einfach dieser Ablauf des Suizids auch nochmal eine andere Härte hat. Aber auch, weil es eine neue Erfahrung war für mich in Sachen es war jetzt nicht mal unbedingt depressionsausgelöst oder es war nicht mit so einem direkten Krankheitsbild. Aber das ordnen wir jetzt einfach mal gemeinsam ein. Ich würde gerne mal mit den Angehörigen anfangen. Und zwar, oder mit den Hinterbliebenen. Warum ist es denn so, dass für Hinterbliebene der Suizid so besonders traumatisierend auch nochmal als Erlebnis wahrgenommen wird?
Also du merkst ja als Angehöriger in diesen Momenten die maximale Ohnmacht. Es ist ja nicht so, wenn der Tod mitunter kommt, er langsam. Der Tod hat mitunter auch manchmal einen Sinn. Er löst vielleicht ein Leiden, das ich als Angehöriger auch sehe. Der Tod kommt auf mich zu, weil ich einfach alt bin. Aber in diesen Momenten ist es ja eine Dramatik, weil das ja von einer Sekunde zur anderen kommt. Und vielleicht anders, wie wenn schon psychische Erkrankungen oder vielleicht im Vorfeld Geschichten spürbar sind, war es ja für die Claudia so, dass es wirklich aus heiterem Himmel kam und dann ja auch in keiner Art und Weise eine Erklärung zur Verfügung steht, mit der ich arbeiten kann.
Mhm, absolut. In der akuten Phase sind dann natürlich diese typischen emotionalen Reaktionen sowie Schock, Erstarrung, Schuldfragen, Hilflosigkeit und das, was ich jetzt da nochmal auch sehr neu fand. Also klar hatte ich damals auch eine Art der Wut, wo das mit Mama passiert ist, aber bei Claudia merkt man ja so eine extreme Wut dann auch. Die ist ja wirklich bis heute noch wütend auch.
Also vor der Wut kam ja, was mich überrascht hat, wie sauber sie ganz klassisch beschreiben kann, was direkt in der Sekunde danach erstmal passiert ist, wo sie da auf der Schwelle da am Auto saß, nämlich sie ist ja eigentlich in eine Art Dissoziation gegangen, in eine Nebenwelt, sie konnte sich von außen sehen, sie hat nur noch funktioniert und hat letztendlich sozusagen sich von der Seite erstmal praktisch abgeschwächt. Sie hat sich nicht mehr gefühlt, sie hat die Zeiten gar nicht mehr so richtig einschätzen können, sie hat gar nicht gemerkt, dass sie 10 Tage lang, glaube ich, nichts mehr gegessen hat. Und nach dieser Abschirmung kam natürlich eine, über die Zeit, ja bis heute auch spürbar, eine maximale Wut auf ein Ereignis, das sie nicht greifen kann. Also ich, sagen wir mal, als Therapeut bin natürlich sehr, sehr froh, weil sie die Wut aussprechen kann, weil sie die Wut zeigen kann. Mhm. Und vor allem geht die Wut eben nicht nach innen.
Würdest du sagen, das ist nicht selbstverständlich?
Außen. Nee, ich glaube, dass es eigentlich eher, ja, immer wieder Patientinnen auch in Trauerarbeit, auch in solchen Situationen, eher ist es sozusagen so, dass es nach innen geht und zum Teil bei ihr ein bisschen, bei der Claudia, aber im Allgemeinen ist ja auch immer, sie hat ja auch durchgemüstert, was sind meine Anteile? Mhm. Bin ich schuld? Was habe ich beigetragen? Was hätte ich besser machen können? Hätte ich was früher sehen können? Hätte ich früher was erkennen können? Wie war das jetzt in dem Fall mit den Waffen? Hätte ich die vielleicht doch wegsperren müssen? Aber der sozusagen diese Komponenten über die Zeit, finde ich, das war bei ihr Gott sei Dank nicht sehr ausgeprägt, das sich selber ins Frage stellen und dann finde ich das deutlich gesünder und auch passend, dass die Wut erstmal noch da ist. Mhm. Wenngleich es natürlich, wenn wir es yogisch sehen, schöner wäre, wenn wir die Wut beiseite legen könnten.
Ja, das Warum ist ja sowieso, es wird immer ein Warum bleiben bei Hinterbliebenen, das, sofern jetzt nicht vielleicht ein perfekter Abschiedsbrief dabei liegt, so nach dem Motto. Aber das mit der Wut hat mich im Nachhinein auch nochmal so ein bisschen beschäftigt. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich nicht damals doch weil du, wo du jetzt das gerade sagtest, war das auch nochmal so, doch vielleicht, ob ich nicht wütend war als Kind, dass ich das aber nicht so offen rausgetragen habe, sondern eher durch dieses Trotzverhalten, durch dieses durchgehend auf die Barrikaden gehen, immer dafür sorgen, dass ich Stimmung in die Bude bringe, im negativen Sinne, weil man mich halt eben da aus diesem Umfeld rausgerissen hat, Mama war weg, dann noch von zu Hause weg, so, also das wird ja dann auch eine Art der Wut gewesen sein, die ich in mich reingefressen habe, oder nicht?
Also so, du spürst es ja selber und bestätigst dich ja schon fast ein bisschen indirekt selber und selbstverständlich von außen. Ich meine, du warst ein Junge und die Mama war nicht mehr da. Und das war einfach eine Phase, wo du noch viel Mama gebraucht hättest. Und die Mama steht ja nicht mehr zur Verfügung und die Mama gibt dir nicht mal richtig die Gelegenheit, auf Wiedersehen zu sagen.
Ja.
Dass du sagst, Mama, bei allem Leid und Hintergründen und Gründen, die du hattest, warum du jetzt dich so entschieden hattest, warum du das Leben nicht mehr wolltest, war das nicht fair zu mir. Ja. Und natürlich das auszuhalten, dass du sagst, du hast einen, und das ist ja ein Teil von dir, deine Mama, der nicht fair zu mir war in dem Moment, ist natürlich eine sehr, sehr harte Erkenntnis. Und drum ist es auch viel sozusagen dann über Ex-Drox anders, wie du dann aneckst, wie du es dann erstmal auslebst. Wobei dann die Wurzel vermutlich genau das ist, dann zu akzeptieren, da war meine Mama nicht fair oder nicht richtig zu mir.
Mhm. Ja, das ist halt eben der Punkt, weil das ist mir nämlich wirklich da nochmal bewusst geworden. Ja, vielleicht war das einfach auch wirklich Ausdruck meiner puren Wut darüber. Dass ich, weil ich habe nie, ich habe Mama ganz lange glorifiziert, selbst nach diesem Vorfall. Und erst so mit 18, 20, da fing das an, wo ich gedacht habe, also so korrekt war sie ja jetzt auch nicht. Na, also wo mir natürlich auch nochmal andere Sachen dann bewusst wurden oder wo ich noch Dinge erfahren habe. Aber ja, dann wird das war mein Ausdruck von Wut und ja, Entrüstung über das Ganze letztendlich. Warum ist es denn eigentlich so, dass das Umfeld dann immer so, ich sag mal, sprachlos ist? Natürlich, es wird irgendwo die Angst sein, was Falsches zu sagen. Es ist aber auch das Tabu in unserer Gesellschaft. Was ist bei den Leuten los, dass die sich, also bei Claudia war es ja krass.
Bei Claudia war es ganz krass, da hat sich ja sehr viel vom Umfeld von ihr verabschiedet. Ja,
eigentlich alle.
Die waren eigentlich nicht mehr vorhanden.
Genau.
Sie war ja mehr oder weniger wie so eine Aussätzige. Und wahrscheinlich auf der ersten Interpretation ist es natürlich so, wenn ich nicht integrieren kann, wenn ich es nicht aushalte, dann muss ich projizieren als Umfeld. Beteiligter, da ist was Böses, das muss ich weggrenzen, das ist Schmutz, das möchte ich nicht haben. Und um das auszuhalten, dass ich es nicht haben möchte, muss ich es auch irgendwie abwerten, muss ich es wegbringen.
Ja.
Einfach aus dieser Überforderung heraus, weil natürlich bei jedem von diesen Angehörigen kommt Ticker, Ticker, Ticker. Hat es vielleicht auch was mit mir selber zu tun? Habe ich vielleicht mitunter selber solche Gedanken? Wie häufig passiert mir das, dass ich mein Leben so nicht leben möchte, wie ich es jetzt gerade habe? Und in dieser Kritik, aber auch eben auch selber in dieser Überforderung, gehe ich dann in die Abgrenzung und in die Ausgrenzung.
Weil was ich noch so grob in Erinnerung habe, ob das wirklich die richtige Erinnerung ist, kann ich nicht zu 100% sagen. Aber ich bin davon überzeugt eigentlich, dass es so war, dass damals schon, auch wo es um die Beerdigung ging, bloß nicht zu viel aufsehen, bloß nicht zu viel zeigen, damit gar nicht so viele Leute das mitbekommen, weil sich für einen Suizid einer Person geschämt wurde. Und das ist ja krass, also ich glaube, das ist heutzutage schon wesentlich besser geworden, aber zu der Zeit, und jetzt sprechen wir von 20, 22 Jahren, wo das her ist, aber das war damals auch was, wo ich gedacht habe, ich finde es so pervers eigentlich.
Naja, jetzt übersetzt nochmal, ich habe eine Mama, die hat einen Fehler gemacht und der Fehler ist so evident, also in der ersten Interpretation, die hat einen Makel und der Makel ist so evident, dass das eben auch die anderen sehen und du hast jetzt ja auch gerade den Begriff Scham gebracht und wir hatten neulich mal eine Folge gemacht, auch wo wir Scham analysiert hat, was wäre natürlich das Beste, gegen die Scham zu arbeiten, zu sprechen, sich zu zeigen, insofern genau da ein Beerdigungsritual zu machen, was ganz, ganz plastisch und sehr präsent ist, um eben damit umzugehen, um sich dem zu stellen und eben auch zu sagen, und das ist ja auch vielleicht was Heilendes, in dem Moment natürlich ist es so brutal, aber immer wieder, ich merke in der Situation, ich habe eine Mama, die hat sich umgebracht und du sprichst darüber.
Absolut. Kommen wir mal dazu, wie man letztendlich ja mit dem Schock nach so einem Vorfall umgehen kann. Jetzt Claudia ist, ob ich als Kind das bin, allgemein Hinterbliebene. Was sind so erste Schritte, die man gehen kann im Umgang mit dem Schock? Also egal, ob jetzt medizinisch, emotional, sozial. Ich würde jetzt behaupten, es ist was Individuelles. Jeder muss seinen Weg finden, mit einem Schock umzugehen. Also wie ich auch schon erzählt habe, ich fange wirklich, und ich weiß, dass das passiert bei mir, ich fange an zu lachen. Das ist, wenn ich in einen Schockzustand komme, als man mir gesagt hat, Oma ist gestorben, habe ich angefangen zu lachen. Also das sind so Sachen, ich weiß jetzt mittlerweile, dass einzuordnen und ich kann das auch anderen Leuten dann schon mal sagen, hey, wenn ich in Schockzustand komme, dann kann es mal kurz unangenehm werden irgendwie. Wobei mich auch mittlerweile dadurch, dass diese Häufigkeit von Verlust bei mir stattgefunden hat, ich natürlich auch schon ein bisschen, so doof das klingt, abgestumpft
habe. Du hast eine Routine, eine Verlustroutine schon.
Und das ist ja auch schon wieder echt bezeichnend eigentlich. Weil was ich zum Beispiel merke, wenn Leute mit Verlust zu kämpfen haben und auf mich zukommen, dann habe ich teilweise Schwierigkeiten, das wirklich, also damit umzugehen. Mhm. Da merke ich richtig, wie bei mir so ein bisschen so ein Gefühl der Enge dann aufkommt. Mhm. Wird daran liegen, dass es bei mir zu oft passiert ist.
Die Frage ist ja, wie geht das los mit dem Verarbeiten? Zunächst ist dieser Schockzustand, wo die Claudia ja erstmal eigentlich eine Reaktion hatte, die nicht so untypisch ist bei Trauma. Sie dissoziiert, sie versucht es abzuspalten. Du hast jetzt eine Reaktion gebracht, die ja auch ganz häufig im Kino ist. Es ist eigentlich eine Szene, die unaushaltbar ist, aber das Publikum reagiert nicht mit Unaushaltbarkeit, sondern mit Lachen. Einfach, weil du in dieser Überforderung mit der Reaktion besser, du leitest sie um, besser arbeiten kannst. In dem zweiten Schritt, glaube ich, und das machen wir in unserer Gesellschaft, glaube ich, deutlich schlechter, wie das eigentlich über Jahrhunderte ritualisiert war. Wie ist es in der Trauer? Du nimmst die Trauernden raus, die Trauernden zeigen sich, die tragen ja zum Beispiel schwarz. Mitunter hast du früher, ich kannte es noch als Kind sogar bei uns im Dorf, die Witwe hat ein Jahr lang schwarz getragen. Das heißt, no touch, das ist ein besonderes Jahr. Es ist auch typisch normalerweise, dass sich Dinge jähren. No touch, es braucht seine Zeit. In dieser Zeit bringt es auch wenig, dagegen anzugehen. Ich muss wieder funktionieren, es muss wieder normal sein. Ich schütte mich sofort wieder zu mit Arbeit. Also was wir auch typischerweise am Arbeitsplatz machen, wenn Mitarbeiter einen Trauerfall haben, auch wenn das weh tut, weil wir Patienten nicht behandeln können, sagen wir, bitte nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Weil wenn du die Zeit am Anfang reinsteckst und akzeptierst, ich bin nicht funktionsfähig, es wird nicht mehr so wie vorher, am Anfang auch die Gefühle Platz haben, dass es was Außergewöhnliches ist, was Besonderes ist, dann ist es meistens so, dass es nicht eine sozusagen deutlich verlängerte Trauerreaktion gibt. Was auch typisch ist natürlich, wenn ich in der Trauer um jemanden zulasse, eigentlich mein Partner, wenn es mein Partner oder mein Partner war, der hat nicht nur sozusagen Licht und das betrauere ich, sondern eigentlich war auch einiges an Schatten zwischen uns und ich bin jetzt, vielleicht habe ich es im Leben gar nicht sehen wollen, aber jetzt, wo er tot ist, lasse ich zu, es gab auch Schattenseiten. Ich schäme mich nicht mehr dafür, dass ich auch seine Schattenseiten gesehen habe. Ich schäme mich nicht dafür, dass auch in unserer Beziehung, in unserer Bindung nicht alles Gold war, sondern dass da auch viel vielleicht nur Holzkohle war. Wenn ich das letztendlich mir bewusst mache, dann geht es mitunter leichter, dass ich in diesen Trauerprozess einigermaßen durchkomme. Es gab sozusagen natürlich auch in vielen Kulturen die sogenannten Klageweiber. Das heißt, anders wie bei Claudia hat sich dann das Umfeld nicht abgewendet, hat mitunter stellvertretend oder beistehend eben auch das mit ausgehalten. Die haben mitgeweint, mit ausgehalten. Ich halte mit anderen aus. Und mit anderen aushalten ist was anderes, wie wenn ich jetzt sage, es wird schon wieder, da kommst du durch, das wird bald besser werden. Weil, scheiße, es wird meistens nicht besser werden. Zumindest nicht sehr, sehr schnell. Und das will... Das ist auch, und das baut ja auch einen Druck auf dann. Ich muss schon wieder funktionieren, es muss besser werden, ich muss es schnell abschütten.
Das ist dann letztendlich ja auch so der Tipp für Leute, die selbst betroffen sind oder Leute im Umfeld haben, dass, ja, genau wie du es sagst, nicht es wird wieder gut oder alles wird wieder besser, sondern einfach teilhaben an dem Schmerz, den Schmerz teilen.
Ja. Und wenn Patienten zu mir kommen in solchen Situationen, wir müssen miteinander erstmal aushalten, dass es eben nicht besser wird, sondern dass es schwarz und dunkel bleibt, zumindest eine Zeit lang.
Ja, okay. Ja, hättest du noch Worte an Leute, die vielleicht gerade genau so tief in der Krise stecken, dass solche Gedanken aufkommen?
Das Bittere ist ja, letztendlich in diesen Krisen geht es ja darum, dass du das Leben, so wie du willst ja eigentlich nicht das Leben weghaben, sondern du willst ja in ein anderes Leben leben. Und wenn du versuchst, in diesen Momenten mal umzudeuten, es geht nicht praktisch das Leben zu nehmen, sondern es geht im positiven Sinne darum, ich wäre konstruktiv, mir ein anderes Leben zu entwickeln, in vielleicht auch ganz, ganz kleinen Schritten, dann könnte das gegebenenfalls ein Moment sein, dass ich aus diesem Strudel ein bisschen rauskomme. Aber der allerwichtigste Tipp, wie immer bei uns, und deswegen machen wir auch Podcast, ist, reden ist viel, viel mehr wie Gold. Reden in dem Sinne hier ist Überleben.
Das ist ein schönes Abschlusswort, definitiv. Und ansonsten, wenn ihr wirklich in einer starken Krise steckt, da habe ich die Hilfsangebote, wie schon auch vorher erwähnt, nochmal in den Shownotes drin. Ansonsten Telefonseelsorge 0800 111 0111 oder unter www.suizidprävention-deutschland.de und im absoluten Notfall natürlich auch immer die 112 oder zu seinem Hausarzt gehen. Aber fassen wir das Ganze mal zusammen. Ja, man befindet sich nun mal gerade auch als Angehöriger, als Hinterbliebener in einem Ausnahmezustand und sagen wir mal, das Warum wird auch nicht weggehen, sondern das bleibt. Nur man sollte sich an diesem Warum definitiv nicht so aufhängen, weil man kann gewisse Dinge dann auch nicht mehr ändern und niemand ist verantwortlich für das Handeln einer einzelnen Person, wenn sie sich so entscheidet, sondern diese Verantwortung liegt einzig und allein bei der Person. Und es ist völlig okay, Wut rauszulassen. Besser rauslassen als reinfressen. Und in dem ganzen Prozess ist Zeit eigentlich das gute Stichwort, denn Schatten sollte man zulassen. Und es wird nicht direkt besser und es wird auch dauern und die Schatten bleiben. Aber irgendwann kommt mit Sicherheit auch wieder etwas Licht ins Dunkel und dann wird es auch immer heller. Und für Leute, die unterstützen wollen, die was Gutes tun wollen, sollte es heißen, teilnehmen und nicht sowas wie es wird alles gut, es wird besser, sondern habt Teil am Schmerz und teilt dem Schmerz und nehmt vielleicht diesen Personen etwas von dem Schmerz. Ja, und für alle, die in dieser Krise stecken, sprechen ist die größte Waffe, die ihr habt gegen das, was in eurem Kopf schwirrt, und ansonsten wirklich Hilfe suchen, denn bleiben wir doch mal ganz, ganz ehrlich, dieses Leben ist eigentlich ein Geschenk und dieses Geschenk sollten wir so nutzen, wie es uns gegeben ist und sollten es nicht einfach so beenden, denn irgendwie geht es doch auch immer weiter.
Genau, und auch mit uns oder Lars.
Auf jeden Fall. Und zwar in der nächsten Folge spreche ich nochmal mit Claudia und zwar darüber, wie sie und ihre Kinder eigentlich weitergemacht haben, was geholfen hat, ja, was verletzt hat und wie man dann doch auch wieder zurück ins Leben kommt. Und am Ende der Folge werde ich dann mit Simone das Ganze mal ein bisschen einordnen. Und ja, Christian, wir hören uns bald wieder, sehen uns bald wieder. Freue ich mich drauf und vielen Dank für diese Folge.
Vielen Dank, Lars.
Ciao. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tönz Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tönz Feuerborn.